Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 17. Mai 2002, also fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, wurde der Tierschutz im Grundgesetz verankert. Wir nehmen das zum Anlass, auf die Situation von Versuchstieren zu schauen, denn die werden oft noch getötet, obwohl das eigentlich überflüssig wäre. Außerdem geht es bei uns heute in der Sendung um ein Material, das luftig und explosiv zugleich ist. Und wir schauen darauf, wie gut Moore und andere Feuchtgebiete Kohlendioxid speichern können. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Tierversuche. Für uns hier in Forschung aktuell immer mal wieder ein Thema, über das wir berichten, vor allem über die ethischen Fragen. Was bei der Diskussion jedoch bisher weitgehend ausgeblendet wurde, nur ein kleiner Teil der Tiere, die zu Versuchszwecken gezüchtet werden, landen schließlich auch im Labor. Der größere Teil wird getötet, oft kurz nach der Geburt, weil die Tiere für Experimente nicht in Frage kommen. Sie haben nicht die gewünschten Erbanlagen oder einfach nur das falsche Geschlecht. In der Fachwelt sorgt das Thema derzeit für viel Aufregung, weil Tierschutzorganisationen wegen der Tötungen Strafanzeigen gestellt haben. Staatsanwaltschaften prüfen zurzeit die Vorwürfe. Mein Kollege Hinnerk Feldwisch hat hierzu recherchiert. Hinnerk, warum genau werden denn diese Tiere getötet?
Es ist eben so, dass recht viele der gezüchteten Tiere nicht die passenden Gene haben, die für einen Versuch gebraucht werden. Aufgrund der Vererbungsregeln hat nur ein Teil der Nachkommen das passende Genom. Bislang werden auch recht häufig Weibchen nicht für Versuche verwendet, weil man ausschließen wollte, dass die monatlichen Hormonschwankungen Versuchsergebnisse verändern, wobei dieser Ansatz inzwischen weitgehend überholt ist. Die Tiere werden getötet, weil sie eben nicht mehr verwendet werden und sonst erhebliche Kapazitäten in den Tierställen für sie bereitgestellt werden müssten.
Nur um das Ausmaß richtig einordnen zu können, um wie viele Tiere geht es denn hier überhaupt?
Das ist leider nicht wirklich klar. Es gibt bislang keine verlässlichen Zahlen. Die praktisch einzigen sind aus dem Jahr 2017. Damals wurden laut einer Schätzung der Bundesregierung 3,9 Millionen Tiere nicht für Versuche eingesetzt, sondern eben getötet. Mehr als 80% dieser Tiere waren Mäuse, der überwiegende Rest waren kleine Fische, aber es gab auch Schweine, Kaninchen oder Ratten.
Und die Tierschutzorganisationen, die nun Strafanzeige gestellt haben, wie argumentieren die denn?
Zwei Tierschutzvereine haben eben Anzeigen gestellt, weil die Tiere ihrer Ansicht nach ohne einen sogenannten vernünftigen Grund getötet werden. Die Vereine sagen, dass die Tiere sonst ja bis zu ihrem natürlichen Tod weiterleben könnten. Sie beziehen sich dabei auch auf Urteile zum Töten männlicher Küken, was ja auch öffentlich Aufmerksamkeit erregt hat. Da wurde geurteilt, dass rein ökonomische Gründe keinen vernünftigen Grund darstellen, den das Tierschutzgesetz verlangt. Wer Wirbeltiere trotzdem tötet, kann in Deutschland mit Geldstrafen oder bis zu 3 Jahren Haft sogar bestraft werden. Bereits seit Juni 2021 prüfen mehrere Staatsanwaltschaften in Hessen die Vorwürfe. Die richten sich gegen Unis in Frankfurt oder Marburg und auch Max-Planck-Institute, das Paul-Ehrlich-Institut und mehrere Unternehmen.
Und die Forscherinnen und Forscher, die nun betroffen sind, wie stehen die dazu?
Mehrere Wissenschaftlerinnen haben mir berichtet, dass es eine starke Unruhe eben in der Community gibt. Viele prüfen derzeit ihre Routinen und sie sichern sich auch rechtlich neu ab. Wenn die Tiere nicht getötet werden dürfen, würde die biomedizinische Forschung in Deutschland quasi über Nacht zum Erliegen kommen, sagt Bettina Krenzlin von der Universität Heidelberg. Sie ist auch Präsidentin der Gesellschaft für Versuchstierkunde. Die Kapazitäten von Tierstellen müssten verdoppelt oder verdreifacht werden, doch die Mittel stehen laut Krenzlin nicht ansatzweise zur Verfügung.
Die Universitäten und Forschungsinstitute, wie reagieren die denn nun auf das Ganze?
Zum Beispiel ein Forscher der Uni Ulm hat mir berichtet, dass sie die Tötungen zunächst eingestellt haben und sie wollen sozusagen die Tierstelle erst volllaufen lassen, also erstmal nicht töten. Und wenn dann keine weiteren Tiere artgerecht gehalten werden können, sehen sie das als vernünftigen Grund an, dass wieder die Tötungen aufgenommen werden. Außerdem hätten sie Software geändert, sodass nicht mehr mit einem Mausklick Tiere zur Tötung freigegeben werden können, sondern dass zuerst alternative Verwendungsmöglichkeiten für die Tiere gesucht werden müssen. Sie können zum Beispiel in anderen Laboren für die Lehre oder andere Zwecke eingesetzt werden.
Auf manche Tötungen könnte man wohl leicht verzichten. Gibt es hierzu eine Schätzung, in wie vielen Fällen das möglich wäre?
Ja, die Uni Frankfurt sagt zum Beispiel, dass sie die Zahl der getöteten Tiere in den letzten Jahren schon um rund 30% reduziert habe. Und ein Vertreter der Max-Planck-Gesellschaft hofft, dass die Zahl vielleicht sogar halbiert werden könnte. Das ist zwar einerseits gut, andererseits zeigt es ja aber wohl auch, dass bislang offenbar nicht alles gemacht wurde, um diese Tötungen zu vermeiden. Und das könnte wiederum auch für die Staatsanwaltschaften von Interesse sein.
Vielen Dank, Hinnerk Feldwisch. Viele Versuchstiere sterben, weil sie die falschen Eigenschaften haben, und damit beschäftigt sich nun auch die Justiz. Wer eine Explosion verursachen möchte, der braucht dazu Sprengstoff. Geht der dann in die Luft, steckt für gewöhnlich eine chemische Reaktion dahinter. Sie ist es, die für eine schlagartige Erhitzung und für die Druckwelle sorgt. Ein Forschungsteam aus Kiel hat diese goldene Regel nun buchstäblich gesprengt. Es hat ein ungewöhnliches Material entwickelt, das Luft ganz ohne Chemie explosionsartig erhitzen kann. Und wie das funktioniert und was man damit anfangen kann, das hat Frank Grotelüschen bei einem Besuch im Kieler Labor erfahren.
Universität Kiel, ein Labor am Institut für Materialwissenschaft. Professor Rainer Adelung hebt eine Plastikbox hoch. Darin steckt ein dünnes, pechschwarzes Fitzelchen. Es ist quadratisch, briefmarkengroß und extrem leicht.
Also 1 bis 10 Milligramm. Das heißt, das ist ein Gewicht, was ungefähr ein Faktor 500 bis 1000 leichter ist als andere Materialien. Wenn man ein Stück Plastik in der Größe hätte, würde das bestimmt 500 mal mehr wiegen.
Aerographen, so heißt das tiefschwarze Fliegengewicht, das wohl leichteste Material der Welt. Eine Art Extremschaum aus mikroskopisch kleinen Kohlenstoffröhrchen.
Diese Röhrchen haben selber nur den Durchmesser ungefähr 1/50 eines Haares. Die Wände sind noch viel kleiner, die bestehen aus wenigen Atomlagen. Die formen diese Röhren und die hängen alle zusammen, sodass das Material ein zusammenhängendes Material ist.
Ein extrem feines Geflecht. Letztendlich besteht es zu 99,9% aus Luft. Und es ist elektrisch leitend und deshalb sollte es, ähnlich wie eine Glühbirne, ziemlich heiß werden, wenn man Strom hindurchschickt, sagt Adelungskollege Fabian Schütt.
Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, wenn wir das Material jetzt aufheizen, was passiert denn mit der Luft, die in diesem Material enthalten ist? Das sind ja 99,9% Luft, die dort enthalten sind. Und die können wir dann mithilfe dieses Materials extrem schnell aufheizen.
Schütt und sein Team machten sich an die Arbeit, schickten kurze Strompulse durch das Aerographen und erlebten eine Überraschung.
Es hat weitaus besser geklappt, als wir je gedacht haben. Wir konnten dann nämlich sehen, okay, das Material lässt sich so schnell heizen, dass wir Heizraten von bis zu mehreren 10.000 Kelvin pro Sekunde erreichen können.
Extremes Aufheizen in kürzester Zeit, das ist nichts anderes als eine Explosion.
Aber das Erstaunliche dabei ist auch, dass das Material quasi, wenn wir dann den Strom ausschalten, sofort wieder abkühlt, weil es diese Wärme gar nicht speichern kann. Und diese beiden Eigenschaften zusammen können jetzt halt genutzt werden.
Und zwar für regelrechte Explosionssalven, ganz ohne eine chemische Reaktion. Um das Phänomen zu demonstrieren, stellt Schütt ein Schächtelchen auf den Tisch, ein Fitzelchen aus Aerographen, angeschlossen an eine Batterie, ein Taktgeber jagt Stromstöße durch das Material. Schütt schaltet das Kästchen ein.
Man hört dann auch so einen ganz kleinen Knall.
Es sind nur Explosionchen. Man muss schon genau hinhören, um ein leises Knattern zu vernehmen.
Das Material wird in dem Demonstrator für 10 Millisekunden immer geheizt in einer Frequenz von einer Sekunde. Das heißt, jede Sekunde können wir diesen Prozess wiederholen und das Material von Raumtemperatur auf 300 Grad bringen.
Das Ergebnis: Druckluft auf Knopfdruck. Und zwar durchaus mit Power. Im Labor reichten 10 Milligramm Aerographen, um ein 2 Kilo Gewicht innerhalb von Millisekunden hochzuwuchten. In diese Richtung könnten auch die Anwendungen gehen, meint Rainer Adelung.
In Produktionsketten zum Beispiel werden verschiedene Stempel bewegt und diese Stempel werden meistens pneumatisch bewegt. Das könnten wir jetzt durch unser Aeromaterial ersetzen, dass man eben nicht lange Druckluftschläuche braucht, sondern die Druckluft in so einem Druckluftzylinder vor Ort erzeugen kann und damit das Ganze sehr gut elektrisch kontrollierbar aufbauen kann.
Eine weitere Möglichkeit, ein neues Prinzip für die Luftreinigung, etwa in Flugzeugen.
Da unser Material luftdurchlässig ist, bietet sich's an, eben hieraus Filter zu machen. Durch diese kurzen Heizpulse können Sie eben halt dann das Material perfekt steril machen. Sie können ja auf 400 Grad gehen, das überlebt kein Keim.
Und da wäre noch eine Idee.
Es ist jetzt im Team gelungen, sogar einen Aero-Kopfhörer zu bauen, bei dem dieser Schaum elektrisch kontaktiert wurde und man dann durch einen Frequenzgenerator unterschiedliche Töne erzeugen konnte.
Die Klangqualität lässt zwar noch zu wünschen übrig, sollte sich aber deutlich verbessern lassen, meinen die Fachleute. Der mögliche Vorteil dieser Aero-Kopfhörer, sie wären angenehm zu tragen. Und trotz ihrer Funktionsweise, heiße Ohren soll es beim Musikgenuss nicht geben, denn
eine Faszination an dem Material ist ja, obwohl wir zu diesen hohen Temperaturen kommen, wird ja das Material auch sehr schnell wieder kalt und diese Temperaturen übertragen sich nicht. Und der Kopfhörer bleibt kalt. Und im Prinzip könnte man extrem leichtgewichtige Kopfhörer so bauen.
Im Prinzip sei es denkbar, in 2 bis 3 Jahren erste Aerographien-Produkte auf dem Markt zu sehen, glaubt Adelung. Diverse Unternehmen jedenfalls würden bereits Interesse zeigen, zum Beispiel die Lufthansa.
Aerographien, luftig und explosiv, ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. 50 zu 50, so stehen die Chancen, dass die 1,5-Grad-Marke der globalen Erwärmung in den kommenden 5 Jahren mindestens einmal überschritten wird. So hat es die Weltwetterorganisation WMO vergangene Woche mitgeteilt. Um die Fieberkurve des Planeten so flach wie möglich zu halten, werden wir in Zukunft nicht darum herumkommen, das Treibhausgas Kohlendioxid auch wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Einerseits ist das durch technische Maßnahmen möglich, aber die Natur selbst kann ebenso CO2 förmlich wie ein Schwamm aus der Luft heraussaugen. Besonders effizient darin sind Feuchtgebiete. Ein internationales Forschungsteam hat im Fachmagazin Science gerade abgeschätzt, wie gut diese Biotope Kohlenstoff speichern können. Und daran beteiligt war auch Professor Hans Josten von der Universität Greifswald und aktiv am Greifswald-Moor-Zentrum. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, ob er diesen Effekt der CO2-Speicherung auch beziffern kann.
Das hängt davon ab, in welcher Kondition sie sind. Wenn sie, sag mal, gut funktionieren, können die beträchtliche Menge Kohlenstoff speichern, so bis einige Zehner% von was wir in der Atmosphäre emittieren. Wenn die degradiert sind, lassen die natürlich auch entsprechende große Menge an Kohlendioxid wieder in der Atmosphäre frei und belasten das Klima damit.
Wenn wir einfach mal von gesunden Feuchtgebieten sprechen, lässt sich das dann abschätzen im Vergleich zum Beispiel zu einer gleichen Fläche Wald? Wie gut, wie effizient sind die Feuchtgebiete darin, CO2 zu binden?
Wenn man es vergleicht, dann muss man denken, dass zum Beispiel Moore, ein wichtiger Teil dieser Feuchtgebiete, auf 3% der Landfläche der Erde die doppelte Menge an Kohlenstoff festhalten als alle Wälder in ihrer Biomasse auf Erde auf 27% der Erdoberfläche. Das zeigt schon, dass diese Moore und auch die anderen Feuchtgebiete, die wir besprechen, disproportional viel Kohlenstoff festhalten in einer Fläche.
Von welchen anderen Feuchtgebieten sprechen wir denn hier neben den Mooren?
Ja, wir sprechen dann vor allem über Küstenfeuchtgebiete wie Mangrove, Salzgrasländer und Seegraswiesen.
Und woran liegt es, dass diese Biotope, Moore, Salzmarschen, Mangrovenwälder, Seegraswiesen so viel CO2 speichern können? Was steckt da dahinter?
Das hat damit zu tun, dass es Ökosysteme sind, die akkumulieren. Ein Wald wächst nicht in den Himmel hinein, nach einer Weile ist das in Gleichgewicht, aber diese Feuchtgebiete bleiben diesen Kohlenstoff akkumulieren, nehmen sich sozusagen mit hoch. Das hat damit zu tun, dass es Rückkopplungsmechanismen gibt zwischen der Vegetation und der davon gebildete Boden. Diese Bodenbildung stimuliert die Vegetation und die Vegetation stimuliert diese Bodenbildung. Und zusammen jagen die, sag mal, diese Systeme kohlenstoffmäßig eigentlich in der Höhe.
Das heißt, das ist ein selbstverstärkender Prozess, den man hier sehen kann.
Ja, genau. Es ist ein selbstverstärkendes Prozess. Es stimuliert einander gegenseitig.
Das heißt, es sollte unsere Aufgabe sein, diese ökologischen Hotspots der CO2-Speicherung so gut wie möglich zu erhalten.
Ja, um mal wieder über Moore zu reden, das ist mein Spezialfeld. Es sind nur 15% der Moore in der Welt entwässert. Das ist nur 0,4% der Landfläche der Erde. Aber diese ganz geringe Fläche emittieren 5% aller anthropogenen Treibhausgasemissionen. Es sind Hotspots von Emissionen. Und deshalb ist es sehr wichtig, am wichtigsten, dass wir diese große Speicher schützen und dafür sorgen, dass sie nicht angezapft werden, dass sie geschützt bleiben.
Woran scheitert es denn im Moment, diese Lebensräume zu erhalten, wenn wir jetzt ganz konkret von den Mooren sprechen?
Ja, Moore werden noch immer, sag mal, massenhaft entwässert. Existierende Moore, die schon entwässert sind, wie in Deutschland, 94% der Moorfläche ist entwässert und die sind noch immer entwässert und bleiben in diesen Formen auch CO2 ausdünsten. Und daneben werden auch noch immer neue große nasse Moorfläche entwässert, zum Beispiel in den Tropen für Ölpalmanbau oder für Faserholzanbau.
Das heißt, würde es etwas bringen, hier wieder sozusagen diese Feuchtgebiete neu zu vernässen?
Ja, Wiedervernässen nennen wir das Prozess. Das wird nicht nur viel bringen, es ist auch notwendig. Wie du weißt, bezieht das Paris-Abkommen die Klimaänderung auf 1,5 oder 2 Grad zu beschränken. Um das zu erreichen, müssen wir in 2050 CO2-neutral sein. Das bedeutet, dass alle CO2-Quellen, sag mal, aufhören müssen, CO2 auszudünsten. Und das gilt auch für die Moore. Diese 5% CO2-Emissionen, die aufs Konto der Moore gehen, müssen auch zurückgedreht werden. Und das bedeutet einfach, dass wir die 50 Millionen Hektare an Moore, die weltweit entwässert sind, sag mal, wieder vernässen müssen. In Deutschland gilt das, in Europa gilt das und in der Welt gilt das. In Deutschland reden wir dann über 50.000 Hektare entwässertes Moor, was wir pro Jahr wieder vernässen müssen. In der EU über 500.000 Hektare pro Jahr. In der Welt über 2 Millionen Hektare pro Jahr. Werden wir die Ziele des Paris-Abkommens nicht erreichen können.
Das hört sich nach einer ganzen Menge Arbeit an. Wie wäre das denn zu schaffen überhaupt?
Ja, einer der größten Probleme ist natürlich, dass diese Moore nicht zum Spaß entwässert sind. Sie sind entwässert für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft weitestgehend. Dann haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, um diese Moore zu wiedervernässen. Wir können es zu neue nasse Wildnisse machen, so die Produktion rausholen. Und das bringt auch sehr viel für die Biodiversität und andere Ökosystemdienstleistungen. Oder wenn wir die Produktivität brauchen, und wir brauchen natürlich immer mehr Biomasse in unserer Welt, dann müssen wir Verfahren entwickeln, wobei diese Land- und Forstwirtschaft einhergehen kann mit nassen Moore. Und das nennen wir Paludikultur. Es ist sehr zwingend, dass wir nasse Landnutzungsmethode entwickeln und umsetzen weltweit, weil sonst werden wir es nicht schaffen, alle Moore zu wiedervernässen.
Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also welche Pflanzen würden dort angebaut?
In Deutschland spreche ich schon mit Schilf, mit Rohrkolben, alles für Baumaterialien, für Energie, mit Torfmoose als Ersatz für fossile Torf im Erwerbsgartenbau, mit Sonnentau als Medizin gegen Lungenkrankheiten und solche Möglichkeiten mehr. Wichtig ist natürlich, dass wir, sag mal, das Tempo, mit dem wir Moore wieder vernässen, stark beschleunigen. Wir haben jetzt im Moorschutzstrategie des Bundes die Zielsetzung, um 5 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren aus den Mooren bis 2030. Das ist ehrgeizig und das ist fünfmal mehr, als wir bis jetzt machen. Aber es ist auch fünfmal weniger, als was notwendig wäre im Sinne des Paris-Abkommens. So, die Herausforderungen sind enorm und wir müssen schnell großflächig anfangen.
Sagt Professor Hans Joosten von der Universität Greifswald zur Bedeutung von Mooren und anderen Feuchtgebieten als CO2-Speicher. Und damit wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
In den vergangenen 20 Jahren sind die Gezeitenfeuchtgebiete weltweit um rund 4000 Quadratkilometer geschrumpft. Das entspricht etwa der Größe der Insel Mallorca. Gezeitenfeuchtgebiete sind flache Küstenbereiche, die im Wechsel von Ebbe und Flut trocken fallen und wieder überspült werden. Dazu gehören vegetationslose Wattgebiete, Küstensümpfe und Mangrovenwälder. Ein internationales Forschungsteam hat deren globale Entwicklung in den Jahren 1999 bis 2019 anhand von Tausenden von Satellitenaufnahmen nachgezeichnet. Zwar sind in dieser Zeit knapp 10.000 Quadratkilometer Gezeitenfeuchtgebiete neu entstanden, unter anderem als Folge des steigenden Meeresspiegels. Allerdings gingen andernorts 14.000 Quadratkilometer verloren, vor allem durch menschliche Aktivitäten wie Aquakultur, Landwirtschaft und der Ausdehnung von Siedlungsgebieten. Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen. Die Körperhaltung beeinflusst unsere Psyche. Eine aufrechte Pose hilft, dass Menschen sich selbstsicherer fühlen. Das ist die Quintessenz der Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachjournal Psychological Bulletin. Ähnliches hatten auch schon frühere experimentelle Studien gezeigt. Diese waren allerdings in der Regel sehr klein und deshalb statistisch nur begrenzt belastbar. Die neue Auswertung ist eine sogenannte Meta-Analyse. Darin berücksichtigte das Team Daten aus 130 Experimenten mit rund 10.000 Personen. Demnach kann eine aufrechte Körperhaltung tatsächlich das Selbstbewusstsein stärken. Frühere Ergebnisse, wonach sich bestimmte Posen sogar auf den Hormonhaushalt des Menschen auswirken, konnten die Forschenden allerdings nicht bestätigen. Libellen nutzen ausschließlich ihre Augen zur Lagekontrolle. Sie besitzen keine spezifischeren Organe für ihr Gleichgewicht. Das berichten Forschende der Cornell University im Fachjournal Science. In Experimenten drehten sie Libellen auf den Rücken und ließen sie dann los. Dabei filmten sie mit einer High-Speed-Kamera, wie die Insekten wieder in eine normale Fluglage kommen. Die Libellen schafften das mit wenigen Flügelschlägen. Allerdings war das Manöver nur erfolgreich, wenn die Insekten dabei auch etwas sehen konnten. Libellen mit verdeckten Augen fielen unkontrolliert zu Boden. Die Forschenden schließen daraus, dass die Libellen für ihre Orientierung im Raum auf visuelle Anhaltspunkte angewiesen sind. In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken registriert worden. Das hat die britische Gesundheitsbehörde mitgeteilt. Bisherigen Erkenntnissen nach besteht kein Zusammenhang mit einem ersten, vor rund einer Woche bekannt gewordenen Fall. Die zwei betroffenen Personen stammen aus einem Haushalt. Die eine wird im Krankenhaus behandelt, die andere befindet sich in häuslicher Isolierung. Wo sich die beiden angesteckt haben könnten, ist derzeit noch unklar. Affenpocken ist eine seltene Viruserkrankung, die hauptsächlich in tropischen Ländern Zentral- und Westafrikas auftritt. Das Risiko für die Allgemeinbevölkerung schätzt die Gesundheitsbehörde als gering ein. Der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU ist wieder höher als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Mitteilung des Europäischen Statistikamtes Eurostat hervor. Demnach betrugen die Emissionen klimaschädlicher Gase im vierten Quartal 2021 europaweit 1.041 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das waren 36 Millionen Tonnen bzw. 3,6% mehr als im vierten Quartal 2019. Erklärt wird das mit der Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie.
Sternzeit, 16. Mai. Das Ende von ExoMars. In gut einem halben Jahr sollte ExoMars mit einer russischen Proton-Rakete zu unserem Nachbarplaneten starten. Nach den Sanktionen infolge des Angriffs auf die Ukraine liegt dieses ESA-Projekt nun auf Eis. Für ExoMars hatte sich die Europäische Weltraumorganisation mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zusammengetan. Die ESA steuert das rollende Labor namens Rosalind Franklin bei. Es soll nach Lebensspuren auf der Marsoberfläche suchen. Der Rover sollte mit der russischen Landeeinheit Kasatschok auf dem Mars aufsetzen. Durch das Ende der Zusammenarbeit mit Russland wird es diese Mission zunächst nicht geben. ExoMars könnte auch mit einer Ariane 6-Rakete starten. Das ginge allerdings nur, wenn Europa eine eigene Landeeinheit baut. Den Testlander Schiaparelli, der 2016 auf den Mars gestürzt war, hatte das italienische Unternehmen Thales Alenia entwickelt. Die ExoMars-Mission ist ebenso ambitioniert wie glücklos. Ursprünglich sollte sie bereits 2009 starten. Die NASA, zunächst beteiligt, zog sich aus finanziellen Gründen aus dem Projekt zurück. Nach dem Absturz des Testlanders stand die Mission auch in Europa vor dem Aus. Probleme mit den Landefallschirmen führten zu weiteren Verzögerungen. Frühestens Ende 2024 bietet sich wieder eine Gelegenheit für den Flug zum Mars. Sollte Europa eine eigene Landeplattform entwickeln müssen, verzögert sich der Start noch viel länger. Womöglich endet der ExoMars Rover nicht auf dem Mars, sondern in einem Museum auf der Erde.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann nach dem harten Lockdown. Wie geht es der Wirtschaft in China?